Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen damit, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Jesus Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Herr Jesus Christus, wenn wir das lesen, dass wir gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig sein sollen, dann müssen wir um Entschuldigung bitten, weil in unserem Herzen ist das nicht drin. Oft nur ganz wenig. Herr, und deswegen brauchen wir dich alle Zeit. Nur weil du in unserem Herzen wohnst, sind wir in der Lage, Herr, so zu leben, wie du es wünschst. Und der Widerstreit, der ist ja bekannt, der in uns ist. Und wir können immer zu dir kommen und du vergibst und du nimmst uns an. Hab Dank für diese Annahme. Hab Dank, dass deine Liebe über allem steht, deine Geduld und deine Leidenschaft für uns. Du bist der, der uns befähigt, dann auch in Sanftmut und in Gottesfurcht zu leben und anderen Menschen von unserer Hoffnung zu erzählen. Wir danken dir von Herzen, dass du uns diese Gemeinschaft mit dir schenkst. Wir danken dir von Herzen für die Gemeinschaft in der Gemeinde und mit den Gläubigen. Wir danken dir für die Hoffnung, die über unserem Leben steht. Jetzt bitten wir dich, segne du diesen Abend, dass dein Wort uns erreicht im Herzen, dass Veränderung passieren darf, dass Neues hineinkommt. Segne Andreas Schäfer und bevollmächtige ihn, Herr, in deinem Wort. Und gib uns offene Ohren. Amen.
Tja, lieber Wolfgang, alles gesagt. Danke. Das ging mir gerade durch den Kopf, als der gebetet hat. Alles gut gesagt. Genau das ist es. Genau das ist es. Als Petrus diesen Brief geschrieben hat, hat er Leute vor sich gehabt, in diesem kleinen asiatischen Bereich, die wollten gerne wissen, wie das geht. Wie kann ich da als Christ leben? Mache ich gerade so weiter wie die anderen auch? Habe ich einfach nur eine Religion angenommen, aber im Grunde läuft alles gerade so weiter? Und Petrus sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ihr habt euch durch Christus in einen völlig neuen Lebensraum hineinretten lassen. Und in diesem neuen Lebensraum dürft ihr jetzt jeden Tag euer Leben gestalten. Das wird dazu führen, davon ist Petrus absolut überzeugt, das wird dazu führen, dass die Jesusleute, an denen er sein Brief ja schreibt, dass diese Jesus-Leute immer mehr fremd werden in ihrem Umfeld, weil die Prinzipien, nach denen sie leben, andere Prinzipien sind als die, die um sie gelebt haben. Jesus-Leute haben seit 2000 Jahren eine andere Ethik gehabt, eine andere Art umzugehen mit Thema Sexualität, mit Thema Ehe, mit Thema Kinder, mit Thema Geld, mit Thema Karriere, eigentlich mit allem. Das war immer schon so, nicht erst jetzt, wo wir es am Ende im Jahr 2020 in den Resten christlichen Lebens in Deutschland merken, dass wir vielleicht nicht mehr im Mainstream sind. Petrus lehrt seine Leute, dass sie, die an Jesus Christus glauben, dieses Vorrecht haben, anders leben zu dürfen. Dieses Vorrecht haben, anders leben zu dürfen. Das sind nicht moralisch hochstehendere Menschen, netter, freundlicher, sympathischer oder sonstiges. Das ist genau das. Der Christus ist in ihr Leben eingezogen. Es ist das passiert, dass sie wiedergeboren sind durch das wahre Wort Gottes und jetzt in einem neuen Leben unterwegs sind. Andersartigkeit gehört für Petrus ganz entscheidend mit dazu. Es sind jetzt diese, wir haben es ja uns ja schon mehrfach gesagt, ich sage es nur zur nachweihnachtlichen Neujahrs-Petrus-Erinnerung, es sind diese Fremdlinge und Pilger. Es ist diese kleine Gruppe derer, die anders sind. Es sind die mit Migrationshintergrund, die da unterwegs sind. Die sind nämlich gerade am Wandern mit ihrem Migrationsweg in den Himmel. Und da sind sie jetzt in dieser Welt ziemlich fremd. Und das wird erkennbar, das wird deutlich. Und deswegen ist es für Petrus so wichtig, diese Christen vor Ort im kleinasiatischen Bereich damals vor 2000 Jahren zu ermutigen, zu unterstützen, ihnen das in ihr Leben hineinzusprechen. Und er fängt ja in Kapitel 2, Vers 11, diesen ganz neuen Abschnitt an, wo wir jetzt am Ende stehen. Er fing ihn an damals mit: Liebe Brüder und Schwestern, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Unter diesem Vorzeichen rede ich euch an, ermutige, ermuntere, korrigiere. Übersetzen wir das Wort, wie auch immer Sie wollen. Das hat alle diese Aspekte in sich. Und möchte gerne, dass Sie in allen Ihren Mandaten, die dann aufgezählt werden, ganz bewusst in dieser Andersartigkeit mit Christus leben. Ich erinnere mal ganz kurz dran, nur um die Felder zu verdeutlichen. Das eine Feld der Andersartigkeit war, wie lebt so ein Christ im Römischen Reich? Dann steht er plötzlich, seid untertan aller menschlichen Ordnung und des Herrn willen, es sei dem König als dem König oder dem Statthalter, als die Freien. Und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel des Bösen. Dann merkt man plötzlich, dass solche Jesus-Leute tatsächlich auch in ihren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auch wenn die nicht positiv sind, inklusive ihrem Berufsfeld, tatsächlich ganz bewusst aus der Christusbeziehung heraus leben. Und dann tauchen für damalige Verhältnisse ganz wichtig die Sklaven auf, mit ihrem ganz besonderen Stand, den sie leben mussten. Dann haben wir tatsächlich in Kapitel 3 das große Thema der Ehe von Mann und Frau mit all dem, was dazugehört. Das heißt, Petrus nimmt seine Jesus-Leute damals in die unterschiedlichsten Welten mit hinein, in denen sie klarkommen mussten, ermutigt sie ganz bewusst, ihren Lebensstil zu führen, den er ihnen vom Neuen Testament mitgibt. Unter diesem Vorzeichen lebt, das ist für ihn der Schlüssel, unter diesem Vorzeichen lebt, Christus ist in eurem Leben. Ohne dieses Vorzeichen wird das ganze Ding komplett schief, kann es nicht gelingen, wird es moralistisch, wird es religiös, wird es scheitern. Mit dem Christus ist dieses neue Leben uns ermöglicht. Und jetzt ist, merken wir beim Lesen dieses Textes, ich weiß ja nicht, wie dieser Text in Ihrem Herzen und Kopf angekommen ist, was er ausgelöst hat. Sind wir gerade quasi bei diesem Eingang, endlich aber seid allesamt, wir würden vielleicht in unserer Sprache sagen, abschließend sage ich euch, an euch alle, nicht nur an Einzelgruppen, sondern an euch alle Jesus-Leute damals wie heute, seid gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Jetzt sind wir an einer ganz wichtigen Verständnisschlüsselstelle. Je nachdem, wie Sie jetzt in diese finale Textpassage einschwenken, kommt der Text gut oder blöd an? Er kommt blöd an im Sinn, ich bemühe mich doch schon. Und jeder macht mal Fehler. Und die anderen sind auch doof. Ja, und dann bin ich natürlich gleich wieder auf dem Gleis, wie alle Welt auch. Wie alle Welt auch. Oder ich bin auf dem Gleis, dass das Petrus natürlich vor seinem inneren geistlichen Auge hat. Da sagt, da ist Christus in dein Leben hineingetreten. Das ist die entscheidende Realität. Damit fängt er ja an. Er beschreibt ihn ja ganz am Anfang des ersten Petrusbriefes als den Auferstandenen von den Toten. Und dieser Auferstandene von den Toten ist in euer Leben eingezogen. Ihr habt jetzt das Geschenk des Glaubens bekommen und ihr werdet auf diesem Weg, den ihr geht, jetzt bewahrt und ihr habt den Christus mit in eurem Leben. Und mit diesem Christus im Leben habt ihr nun die Bevorzugung, anders leben zu können. Unter dieser Überschrift tut uns 1. Petrus 3, 8 fortfolgende enorm gut. Ja, natürlich führt er genau dazu, was wir gerade im Gebet gehört haben. Natürlich führt er dazu, dass wir an vielen Stellen beim Lesen dieses Textes merken, Herr, das war's noch nicht. Das war's heute nicht und das war's gestern auch nicht. Und da bin ich schuldig geworden und das war nicht richtig. Und das habe ich leichtsinnig gesehen und das habe ich überhaupt nicht beachtet. Ja, natürlich. Und das ist nicht schlimm, wenn das so ist. Dann darf ich genau mit diesen Minuszeichen, mit diesen Fehlanzeigen, die auch dieses Wort Gottes bei mir auslöst, wieder zu ihm kommen. Und es ist etwas von dem Besonderen, dass wir auch an diesem Abend miteinander eingeladen sind, an den Tisch unseres Herrn, Abendmahl zu feiern, uns zum Ausdruck zu bringen, Herr, hier kommen ganz bestimmt nicht die Perfekten, nicht die Routinierten, nicht die fertig sind, sondern die kommen auch heute wieder an deinen Tisch, die, Herr Jesus, die beladen sind und die Schwierigkeiten haben und die Nöte haben und die Fehler haben und denen Sünden unterlaufen sind. Ja, so kommen wir. Das ist eine Wirkung dieses Textes. Keine schlechte, keine schlimme. Aber neben dieser Wirkung dieses Textes kommt doch dann die nächste Wirkung dieses Textes zum Tragen, dass wenn wir mich unter diesem Vorzeichen an den Text herangehen, nun tatsächlich sagen können, das ist ja ganz erstaunlich, in welchem Lebensraum Petrus sagt, dass Christen leben dürfen durch den Christus, der in ihnen ist. Und er ihnen im Grunde eine Palette darbietet, wie so ein gelungenes Leben durch Christus aussehen kann. Und das sind nun ganz unterschiedliche Felder. Wenn man es versucht, ein bisschen zu strukturieren, Petrus ist nicht gleichmäßig, er ist unterschiedlich in der Textmenge, dann kriegen wir so ungefähr 5 Bereiche hin, die wir ganz kurz skizzieren wollen, in denen so ein Christ die Ermöglichung hat, durch Christus ein gelungenes Leben zu führen. Der erste Bereich ist tatsächlich dieses Leben wie Christus, wie es in Vers 8 uns ja in dieser wunderschönen Fünferkette beschrieben wird. Denn das fällt natürlich sofort auf. Dass die Vokabeln, die hier stehen, gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, auf der einen Seite so klassische christliche Vokabeln sind, das ist das eine. Aber dass wir in der zweiten Ecke natürlich sofort merken, das sind alles Jesus-Vokabeln. Das sind alles Vokabeln, die einer in sich gehabt hat und einer in sich gelebt hat. Wenn einer das gelebt hat, was in 1. Petrus 3, Vers 8 steht, dann Jesus, der ja gerade im 1. Petrusbrief nicht nur in seiner Singularität uns vor Augen gestellt wird, der ganz andere, der eine, sondern der uns auch gerade im 1. Petrusbrief als der vor Augen gestellt wird, der unser Vorbild ist, dem wir nachfolgen sollen, weil er und sein Geist in uns wohnen. Wenn da es heißt, von gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, dann geht da die Tür auf zur Aktion der Liebe, so kann man es beschreiben. Denn da haben wir ein Riesenfeld zu lieben in einem absolut riesengroßen Spektrum. Und es gibt keinen Tag, an dem diese Fünferkette nicht in vielfältiger Weise in Ihrem und in meinem Alltag greifen würde. Die Worte sind manchmal so ein bisschen für uns abgelutscht, die haben so ihren religiösen Raum. Wenn da natürlich gleichgesinnt steht, mag sogar bei dem einen anderen sogar noch negativ im Sinn von gleichgeschaltet auslösen. Der Gedankengang ist beim 1. Petrusbrief natürlich ja komplett überhaupt nicht da. sondern der Gedankengang ist doch bei dieser Gleichgesinnung, wenn man es zurück übersetzt, habt eine Blickrichtung. Und die eine Blickrichtung, auf die ich zu gucken habe, einen ganzen Tag lang ist auf den Christus, habe ich zu gucken. Sobald ich auf den anderen gucke und noch schlimmer auf mich gucke, geht das ganze Unternehmen sofort in die Hose. Wir hatten ja hier den letzten Tag miteinander den Matthäus-Kurs, an dem ja auch Hans-Joachim Eckstein seine Bibelarbeiten gehalten hat. Und einen Text, den natürlich er gestreift hat, nur gestreift, aber immerhin, ist dieses eindrückliche Erzählenstück im Matthäus-Evangelium, wo dieser Petrus aus diesem Boot aussteigt. Wir erinnern uns. Und aus diesem Boot aussteigen tatsächlich in die Lage versetzt wird, auf den Christus zu gucken. Und solange er auf den Christus gerichtet ist, kann er tatsächlich diesen ganz außergewöhnlichen Weg gehen. Und sobald, wir kennen den Passus, sobald er auf die Wellen starrt, sobald er auf das andere, auf sein Vermögen, auf die Möglichkeiten starrt, rutscht das ganze System weg. Das Gleichgesinntsein meint die eine Blickrichtung haben, konzentriert auf den Christus sein, alles konsequent vom Christus her durchzudeklinieren, was so an einem Tag auf einen zukommt. Das hat ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten, Situationen, Szenen, Erfahrungen, Menschen, Begegnungen durchzudeklinieren unter der Überschrift: Herr Jesus, gucke ich jetzt mit dir in die gleiche Richtung? Gucke ich auf dich? Gucke ich so wie du? Oder bin ich auf was anderes fokussiert oder von dem Blick auf mich tatsächlich bestimmt? Seid in dieser einen Blickrichtung, seid mitleidend als Glieder. Wenn das brüderlich liebend hier beschrieben wird als dritte Qualität, dann ist dieses Stichwort brüderlich insofern hilfreich, weil natürlich hier dieser Familiencharakter mitschwingt. Das heißt, wir entdecken, dass hier natürlich sofort bei dieser Marke der Liebe eine andere Liebe gemeint ist als meine Sympathie. Ich sage immer wieder, das schadet nicht, wenn wir uns sympathisch sind, das macht manches leichter. Aber das darf nicht der Grund sein des Zusammenlebens der Jesusleute, sondern der Grund des Zusammenlebens der Jesusleute ist der Familiencharakter. Und ich muss mit meinen Familienmitgliedern, mit meinen Schwestern und Brüdern klarkommen. Die habe ich mir nicht ausgesucht, die kann ich auch nicht aussortieren. Die gehören, bleiben zur Familie dazu. Und die gehören dazu und ich gehöre auch dazu. Und deswegen ist brüderlich liebend ein ganz besonderes Qualitätswort für die Art der Liebe, die hier eingeübt wird. Dazu zählt natürlich auch der Gedankengang der Barmherzigkeit. Dieses Wort ist ja auch so eine Diakonie-Einheitsvokabel. Was da eigentlich dahinter steckt in diesem Wort, ist eigentlich in der griechischen Sprache eine sehr gute Vokabel. Man könnte es am besten so übersetzen: habt ein gutes Inneres füreinander. Habt ein gutes Inneres füreinander. Das ist natürlich eine ganz besondere Sache, wo ich merke, ich kann natürlich in meinem Inneren, das heißt in allem meinem Paket aus Wille und Emotion, was da zusammen ist, da ist ja eben genau das, da ist ein Mix. Und jetzt sagt hier Petrus, ich darf mich daran orientieren, dass es zu einem guten Inneren kommt für den, der mit mir da unterwegs ist. Und es geht um Demut. Und auch da wieder hilft vielleicht eine Übersetzung direkt aus dem, was da im Griechischen steht. Und das kann man am allerbesten übersetzen mit: baut den Berg des Ichs ab. Baut den Berg des Ichs ab. Wenn so diese Alpengetürme des Egos sich aufbauen, dann heißt das demütig sein, das Abtragen dieses Gebirgszuges, damit man eine freie Sicht hat und wieder da tatsächlich leben kann. Und jetzt merken wir, das sind natürlich alle fünf Vokabeln, die wir da ganz kurz gestreift haben, das spüren wir sofort. Ich kann sie tatsächlich sofort als kann ich nicht, will ich nicht, werde ich nicht, mag ich nicht abbuchen, oder ich kann sie abbuchen und werden, wie sie Petrus gesehen hat. Da tut sich mir tatsächlich ein Raum auf. Und natürlich, Sie sehen die letzten Stunden hinter sich, die Sie überlebt haben an diesem Tag, und ich sehe sie auch hinter mir, keine Sorge. Ich habe nur einen riesengroßen Vorteil, dass ich schon wusste, was ich heute Abend sage. Das heißt, ich hatte schon quasi meinen Testbereich hinter mir. Zu begreifen, das, was da steht, hat natürlich ein unglaubliches Aktionspotenzial in sich. Da stecken unwahrscheinlich viele klitzekleine Möglichkeiten, unwahrscheinlich viele kleine Chancen. So oder so. Zu leben, zu bleiben, das Leben, die Alltagssituationen zu gestalten. Und ich sag's mal ganz spannend, der Tag ist ja noch gar nicht zu Ende. Sie sitzen noch hier, sie müssen nachher da raus. Sie werden Menschen begegnen, das heißt, es bleibt ihnen gar nicht anders übrig, als tatsächlich, dass der Christus sie mit diesen 5 Beschreibungen konfrontiert. Mit diesen Worten, wie habt eine Blickrichtung, leidet mit als Glieder, seid brüderlich lebend, habt ein gutes Inneres voneinander, baut den Berg des Ichs ab und plötzlich ist eine weite Tür ganz, 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 ganz stark offen. Nachdem uns hier Petrus in diesen Bereich des Lebens wie Christus hineingenommen hat, nimmt er uns gleich in Vers 9, in der Lutherbibel ist sogar noch fett gedruckt, ob das berechnet ist, ist eine andere Frage, aber immer ist halt so, dieses berühmte Wort, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und gerade in dem Nachsatz, merken Sie den Nachsatz? In dem Nachsatz merken wir das Vorzeichen. Das Vorzeichen ist, dass eben tatsächlich eine überragende Segensfülle da ist und in der Erbmasse für Christen vorhanden ist. Und aus dem, was wir jetzt schon leben und was uns an Verheißungen und zukünftigem Erbe geschenkt ist, haben wir einen übergroßen Reichtum. Und angesichts dieses Reichtums gilt es jetzt tatsächlich zu dienen, wie der Christus gedient hat. Denn nicht das Böses mit Bösem zu vergelten und das Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, das hat genau er getan. Mit diesem Verzichten auf Vergeltung, mit diesem Nicht-Gleiches mit Gleichem, mit diesem Wechsel des Levels, geschieht ja eine geheimnisvolle Unterbrechung der normalen Kette. Das wissen wir im Kopf, wissen wir das alle miteinander. Da geschieht eine ganz geheimnisvolle Unterbrechung der Kette. In dem Augenblick, wo ich aus dem System aussteige, aus diesem System Gleiches mit Gleichem, Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, in dem Augenblick unterbricht die Kette des Bösen. Wir unterbrechen diese Kette des Bösen nicht so oft, weil wir zum einen natürlich von unserer alten Struktur her so ticken, und weil wir so oft denken, wenn ich jetzt die Kette des Bösen unterbreche, bin ich der Dumme. Dann bin ich der Dumme. Und Petrus sagt, nein. Der Dumme bist du jetzt, wenn du in der Kette des Bösen bleibst und nicht mit dem Mehrwert des Gesegneten diese Kette unterbrichst. Nur mit dem Mehrwert des Gesegneten und der Unterbrechung der Kette des Bösen erfährst du genau dieses Glück, was da drin steckt. Das muss man tatsächlich nun probieren. Das muss man probieren. Da muss man tatsächlich es wagen, in einem Gespräch, in einem Verfahren, einem Verhalten, in einem wie auch immer geartenden Beziehungssystem tatsächlich den Level zu wechseln. Tatsächlich. Und im Namen von Jesus Christus auf diese neue Spur einzusteigen. Und ich sage das an dieser Stelle sehr bewusst, weil das macht natürlich uns das wesentlich leichter, dass natürlich der erste Petrusbrief nicht an Menschen zuallererst gerichtet sind, die in einer friedlichen Demokratie leben dürfen, wie wir das hier tun, die in gesicherten Verhältnissen leben, wie wir das hier tun, denen es in allen Dingen über die Maßen gut geht. Sondern der erste Petrusbrief richtet sich zuallererst an kleine Gruppen, vor allem im kleinasiatischen Bereich, über denen die Gewitterwolken der Verfolgung schon deutlich sich zusammengezogen haben und die unterschiedliche juristische Einschränkung ihres Lebens ertragen mussten. Und wenn da Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem und nicht Scheltwort mit Scheltwort, dann meint er das tatsächlich ernst als eine Ermöglichung, ein tatsächlich anderes Leben zu führen. Ich hoffe, dass das angekommen ist, dass das angekommen ist in diesen Punkten. Wir haben ja noch 3 vor uns, aber dass das wirklich da ist, sonst kriegt das einen falschen Teil. Wenn aber das ankommt, dann merken wir, hier haben wir ein Praxistest, Text vor uns, der voll steckt von Erfahrungsmöglichkeiten mit Jesus heute und morgen und übermorgen. Was dann allerdings kommt, überrascht uns. Denn dann geht Petrus nicht einfach in den nächsten Bereich rüber, sondern lässt uns teilnehmen an dem, wie die das damals gemacht haben in ihrer Lehre. Er schließt nämlich jetzt in den Versen 10, 11, 12 ein außergewöhnlich langes Zitat an. Das Zitat stammt aus dem Psalm 34, ist ja angegeben in unseren Bibeln. Und mit diesem Zitat aus Psalm 34 begründet Petrus das, was er eben tatsächlich in Vers 9 formuliert hat. Das heißt, er nimmt unmittelbar in dem Fall aus dem Alten Testament, er nimmt unmittelbar aus der Bibel die Anweisungen für den ethischen Grundsatz, nach denen die Jesusleute heute unterwegs sind. Ist das gut? Denn wenn Sie das mal anschauen, das, was hier Petrus sagt, was er zitiert, was er begründend zitiert, ist ja aus dem Psalm 34, aus einem Davidspsalm. Das heißt, schon zum Zeitpunkt des Lebens von Petrus war dieser Psalm 34 mal eben 1000 Jahre alt. Schon damals hätten alle sagen können, also guter Petrus, hast nicht was Moderneres? Und die Situation hat sich ja dramatisch geändert. Damals der olle David, ja da war das noch möglich, in der Weise zu leben. Wir heute in der Moderne, im Römischen Reich, wir brauchen völlig neue, gesellschaftsrelevante, ethische Grundsätze. Und Petrus sagt, nein. Da mit Psalm 34 habt ihr eine wunderbare Basis im Jahr 60 nach Christus und im Jahr 2020 nach Christus, euren Weg optimal zu gehen, obwohl die Kulturen und Vorstellungen und Selbstbestimmungsregeln und individuelle Vorgaben komplett sich geändert haben. Schreibt das Petrus immer und immer wieder den Jesusleuten in ihr To-Do-Heft. Das ergibt für uns natürlich ganz zum Verstehen einen Markenkern ab. Wir hecheln nicht jeden Tag einem neuen Meinungstrend und einer neuen Überzeugung hinterher, um übermorgen schon wieder mitzukriegen, dass es überholt ist. Sondern das, wie wir zu leben haben, wonach wir uns zu richten, was für uns Gültigkeit hat, stammt aus einer anderen Welt. Die Vorgaben der Jesusleute stammen aus der Quelle des Wortes Gottes, stammen unmittelbar aus Gott. Sie sind in der Weise Zeit, Kultur unabhängig uns gegeben. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Sie können davon ausgehen, dass die Jesusleute im Jahr 60 und im 15. Jahrhundert und im 20. und im 21. und wenn es sein soll, auch noch im 22. Jahrhundert nach denselben Vorgaben ihren Weg gehen, egal wo und wie sie auch zu leben haben, das gilt. Deswegen kann er locker Ihnen das 34. Psalmzitat hingeben und sagen, da habt ihr den Beleg und fügt dieses lange Stück, ist ein langes Stück, an dieser Stelle als Lehrbegründung ein. Das nur für unseren Kopf, unseren denkerischen Kopf, was wir tun, wie wir es tun, begründet aus dem Wort Gottes in unser Leben überzeitlich geltend hineingestellt. Also wir haben das Lieben wie Christus im Vers 8, wir haben das Dienen wie Christus im Vers 9 mit dem langen Zitat und wir haben dann ein Vers, Kapitel 13 geht, Vers 13 geht schon los, Vers 14 geht es kurz dazu. Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert und wenn ihr auch leidet? Da ist es wieder. Das berühmte Markenwort des ersten Petrusbriefes. Leiden. Ein riesenkomplexes Ding, wir haben es ja schon die eine oder andere Mal gestreift bei der Auslegung des ersten Petrusbriefes. Das ganze Themenspektrum, was dieses Leiden angeht, meint das gesamte Feld meiner Einschränkungen, Schwierigkeiten, Nöte, komplexes System, was in meinem Leben ankommt, weil ich auf dem Weg mit Jesus Christus bin. Also Ihre Kopfschmerzen von heute Nachmittag können Sie da nicht abbuchen. Das passt nicht. Ja? Das geht nicht. Und anders auch nicht. Das ist normal seit 1. Mose 3. Da müssen wir mit durch. Aber was dazu kommt, ist hier an dieser Stelle, dass es ein Leiden gibt um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, die treten in den Lebensraum der Gerechtigkeit mit Christus ein und um den Eintritt in den Lebensraum der Gerechtigkeit erleben sie Einschränkungen und Defizite und Schwierigkeiten. Was dahinter steht, ist ja überraschenderweise im 1. Petrusbrief sehr deutlich die Seligpreisung aus Matthäus 5. Das ist ja fast 1:1 mit leichten sprachlichen Veränderungen, müsste in Ihren Bibeln auch da dran stehen, Matthäus 5, Vers 10. Also eine klassische Seligpreisung, die von Petrus hier tatsächlich zitiert wird in diesem Matthäus-Evangelium. Und das zu einem Zeitpunkt, auch wieder so eine kleine Überraschung, wo wir wahrscheinlich noch gar kein Matthäus-Evangelium schriftlich vorliegen haben. Das heißt, wir entdecken ja etwas Faszinierendes, dass ein Mann wie Petrus natürlich ganz wesentliche Jesusworte, nicht wie wir heute, das ist ja ein Riesenvorrecht, wunderbar nachschlagen kann, sondern dass eine ganze Reihe von Jesusworten ein Mann wie Petrus natürlich in seinem Kopf, wir würden besser sagen, in seinem Herzen getragen hat. Und aus der Lehre, die Jesus gegeben hat, unter anderem der Bergpredigt, wo dieser Mann dabei stand, jetzt rund mal 30 Jahre später, seine Gemeinde unterweisen und lehren kann und das weitergeben kann. Denn dass die Gemeinden, an die dieser Brief geschrieben ist, nicht all das Matthäusevangelium hatten, das ist auf jeden Fall anzunehmen. Aber selbstverständlich galt ihnen die Lehre von Jesus als bindend für ihr Leben. Das heißt, ich bin auf dem Weg mit Jesus trotz der Belastungen, die dieser Weg damit in mein Leben hineinkommt, nicht auf der Minusseite angekommen. Das sind wir, das wissen wir miteinander. Von tiefem Verstehen im Durchschnitt, mit einzelnen Ausnahmen, meilenweit entfernt. Aber wir lernen das ja von unseren Geschwistern, die unter Druck leben. Und es ist für uns ein echter geistlicher Denkprozess. Bis hin zu diesen Themensätzen, die immer wieder kommen, denken Sie an die entsprechende Information, unter anderem von Open Doors. Dass die teilweise gar nicht beten, dass es alles anders wird und dass Gott sie endlich rausholt und die Verhältnisse ändert, sondern dass sie umgekehrt beten, dass in den Situationen, in denen sie sind, um der Gerechtigkeit willen, der Christus da durchleuchtet und durchstrahlt. Das heißt, es ist ein Lebensraum beschrieben, von dem wir nur mehrheitlich fürbittend eintreten können für die Geschwister, die genau das in ihrem Alltag, auch in ihrem Alltag heute und morgen erleben. Und nachdem wir uns in diesen dritten Bereich Leiden für Christus mitgenommen hat, kommt nun dieser Satz, den ich auch als Thema ja über diese Bibelarbeit geschrieben hat, dieser schöne kurze Klappesatz: Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das, was hier steht, das ist ja ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, kann man nachlesen, Jesaja 8, Vers 13. Daraus nimmt das hier Petrus und zieht es nun für die Jesusleute rein. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Wiederum überraschend, es sind ja mehrere Schrifterkenntnisse dabei, das große Zitat, das nicht vorhandene Matthäusevangelium und hier das Überraschende, dass Petrus ohne Probleme ein Satz aus Jesaja 8, 13, der für den Vater Jahwe galt, in Kapitel 1. Petrus 3, Vers 15, 1:1 für Jesus nehmen kann. Und da merken wir diese faszinierende Austausch in der Gottperson, sei es der Vater, sei es der Sohn, wird dieser Text hier eingeführt. Was zitiert denn Petrus? Er sagt, dass wir den Herrn Christus in unseren Herzen heiligen dürfen. Ich betone das, dürfen. Heiligen, das Wort hat ja seine Schwierigkeit. Ich hatte vorhin noch ein Mentoring-Gespräch und dann kam unter anderem ein Statement, das ich dachte, passt jetzt gerade rein so hier zu meiner Bibelarbeit, wo dann die Person meinte, Heiligen, da kann heute der Durchschnittschrist nichts mit anfangen. Ja, leider. Leider. Die Vokabelliste ist zu religiös schwammig. Und man kann eine Menge dazu sagen. Heiligen, nur um das Feld mit aufzunehmen. Heiligen heißt etwas besonders halten. Das haben wir umgangssprachlich noch drin. Umgangssprachlich haben wir es noch. Sie kennen diese Formulierung, vielleicht nutzen Sie sogar noch. Das ist mir heilig. Ja, das ist mir heilig, damit bringen Sie zum Ausdruck, das ist nicht banal, das ist nicht wie alles andere. Das ist was Besonderes für mich. Das kann eine Person sein, das kann ein Hobby sein, das kann eine Zeit sein, das kann, ach Sie wissen, alles Mögliche sein, was Ihnen heilig ist. Und das Heilige, darauf achten Sie, das ist für Sie nicht ein Muss, Sie spüren das doch, sondern das, was Ihnen heilig ist, das ist für Sie etwas, was ganz oben steht. Das nehmen Sie an, Sie haben so ein Hobby und das ist Ihnen heilig. Ich kenne manche aus unserer Gemeinde, dessen Hobby verschlingt zigtausende und hunderte von Stunden. Das ist für den Personen heilig, aber sowas von heilig. Ja? Und da muss ich jetzt nicht sagen, du pfleg auch dein Hobby. Ja?
Denk auch mal wieder an dein Hobby. So umgekehrt muss ich vielleicht sagen, hast auch noch was anderes, was dir heilig ist, aber das ist ein extra Thema. Also, was ist mir heilig? Was ist mir heilig? Und jetzt sagt uns hier Petrus, du, für dich darf Jesus heilig sein. Boah, ist das ein Vorrecht. Mann, ist das ein Vorrecht. Heiligt den Herrn Jesus in euren Herzen. In euren Herzen darf eine Person eine ganz besondere Stellung einnehmen. Das ist nicht falsch oder du pass auf oder übertreib nicht. Das darf tatsächlich sein, dass Jesus in deinem, in ihrem Leben eine ganz besondere Stellung hat. Einen ganz besonderen Raum, einen höheren Raum als alle anderen und als alles andere. Jesus zuerst, der ist mir heilig. Was ist das ein Vorrecht? Sie müssen morgen nicht auf diesen Jesus verzichten. Sie müssen ihn nicht wie alles andere halten, wie die 1387 Sachen, die morgen wichtig sind. Sondern sie dürfen gedeckt vom Wort Gottes in den Raum hineingehen und sagen, Herr, auch dieser Donnerstagmorgen und der Donnerstag in seinem ganzen Lauf, darf ich, willst du, forderst du mich auf, lädst du mich ein, nehmen Sie welches Verb auch immer, Jesus in meinem Leben eine besondere Stellung einnehmen zu dürfen. Vorhin kommt das zum Tragen. Hat er zuallererst natürlich, dass sie Zeit haben dürfen für ihn. Zeit haben dürfen für ihn. Haben Sie das gehört? Wenn das noch so ist, dass ich sage, Herr Jesus, gut, ich höre auch dir noch 5 Minuten zu, dann haben Sie den Text sowas von überhaupt nicht verstanden. Sie haben das Vorrecht, morgen Jesus zuhören zu dürfen. Leisten Sie den Luxus, ihn in Ihrem Herzen zu heiligen. Und eine Menge von dem anderen Schrott und Müll rauswerfen zu dürfen. Tun Sie das. Tun Sie das. Genießen Sie dieses Vorrecht, ihn heiligen zu dürfen. Leben in Christus. Und dann ist Petrus natürlich in seinem Thema ab Vers 15b, seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der für euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Nur so zur Kenntnis, über diesen Vers hat man erfrischend lang gestritten, wie oft in der Theologie ohne Ergebnis, weil man nicht ganz sicher ist, wie die historische Situation war. Da gibt es Vokabeln drin, das erspare ich Ihnen jetzt, Vokabeln, die könnte man schon verstehen, als ob da schon wirklich tatsächlich Verfolgungszeiten angefangen hätten. Dann würde das bedeuten, dass hier Personen schon vor Gericht stehen, um ihres christlichen Glaubens willen, wohlgemerkt. Dann wäre es ein apologetischer Charakter, dass hier tatsächlich der christliche Glaube verteidigt muss, werden muss im juristischen Zusammenhang. Mag sein, wir kriegen es nicht raus. Mag das Feld sein, auf jeden Fall ist das Feld da und das viel weitere Feld ist noch da, dass wir mit natürlich im ganz normalen öffentlichen Feld als Christ unterwegs sind. Das ist mit einer der Marke der Jesus-Leute, die verstecken sich nicht. Die verstecken sich nicht. Die kann man fragen, was hast du für eine spinnige Religion? Was machst du da am Sonntag? Warum rennst du da auf die Höhe? Was betest du denn da vor dich hin? Was ist das mit diesem komischen Buch der Bibel? Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert über euren spinnigen Glauben. Nein, über die Hoffnung. Über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist ja ein absolutes Gut, das wir haben. Begründete Hoffnung. Begründete Hoffnung auf Christus gründend, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen und dem wiederkommenden Herrn. Und davon geben wir Rechenschaft im Sinn von Zeugenschaft. Das erzählen wir, das berichten wir. Das gehört zu jedem Jesusleben dazu. Wie ich das mache und wo das geschieht, oh, riesengroßes Spektrum. Oh, fatal, wenn wir uns da auf eine Methode, einen Stil eingenordet haben und es auch noch als 11. Gebot irgendwo drangehängt haben. So musst du sagen, das musst du tun, mit diesem Heftchen und dem Traktat musst du so handeln. Das Spektrum dessen, wie ich Verantwortung gebe, von der Hoffnung, die in mir ist, ist absolut riesig. Aber sie gehört zu jedem Jesusleben mit dazu. Und wenn ich es noch nicht weiß, wie es in meinem Leben zu geschehen hat, dann frage ich den Herrn, den ich in meinem Herzen geheiligt habe, wie durch mein Leben Verantwortung geschehen kann von der Hoffnung, die in mir ist. Wo er und wie er das von mir gerne hätte, dass ich Verantwortung gebe und Rechenschaft fordere, von dem, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Dass hier Paulus freundlicherweise auch noch sagt, wie das geschehen soll, finde ich sehr liebenswert. Er sagt nämlich mit Sanftmut, also das ist ja also das Anti-Knüppel-Programm, mit Sanftmut und mit Gottesfurcht, mit dem Respekt des Ewigen, habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Und dann denkt natürlich das, was für Petrus, das kommt ja jetzt in den Folgetexten noch weiter, sehr, sehr wichtig ist. Was hilft mir das ganze christliche Gequassel, wenn das Leben, das so christlich quasselt, vollkommen konträr ist zu dem, was er da gesagt hat? Die euren guten Wandel sehen. Und damit sind sie schon fast wieder oben. Seid gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet als um böser Willen. Einfach, klar und deutlich. Haben Sie es? Ja, ich nehme es nochmal auf, was am Eingang gebetet wurde. Ja, wir kommen zu unserem Gott mit unserer Liste des Versagens. Ja, richtig. Und die Liste, das müssen wir auch zugeben, ist eine Liste, wo wir tatsächlich auch traurig drüber sind. Und dazu gehört, zu der Liste gehört auch dieses, oh, lass laufen, ist auch alles nicht so schlimm. Also auch das gar nicht wahrnehmen der Chancen, die Christus uns geben möchte. Wir kommen mit dieser Liste, ja. Aber noch wichtiger ist, dem Christus darüber zu danken, dass er uns in diese Welt der Aktion eines gelungenen Lebens mit ihm hineinführt und sagt, du, hier, da kannst du leben. Du kannst lieben wie Christus, du kannst dienen wie Christus, du kannst leiden für Christus, du kannst leben in Christus, du kannst bekennen zum Christus, leg los. Und du wirst in diesem fünffachen Spektrum, was jetzt hier beschrieben ist, einen reichen Schatz an konkreten Jesus-Erfahrungen in deinem Alltag machen. Reicht vielleicht nicht zu einem pompösen Zeugnis mit Selbstbeweihräucherung, aber vielleicht reicht es für eine ganz persönliche Dankbarkeit am Ende eines Tages. Im Gespräch mit deinem Herrn, den du in deinem Herzen geheiligt hast. Danke für dieses gelungene Wort. Danke für diesen Raum, den ich betreten durfte. Danke für die Bewahrung vor einem weiteren Fehler an der Stelle. Danke für das Dienen für dich. Danke für die Heiligung von dir in meinem Herzen. Danke für die Chance, dich bekennen zu dürfen vor anderen. Und dann entdecken sie etwas mit Petrus von der Schönheit eines gelungenen Lebens mit Christus. Ich bete. Herr Jesus Christus, unser Versagen ist vor dir und es tut uns sehr, 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 sehr gut, auch gerade an diesem Abend in deine Gegenwart treten zu dürfen und dich bitten zu dürfen, reinige du uns. Reinige uns von aller Halbherzigkeit, reinige uns davon, wo wir dich so in der Nebenspur haben mitlaufen lassen. Reinige uns, wo wir in diesen religiösen Drive weggerutscht sind und so ein Verpflichtungsprogramm notgedrungen durchziehen,
Reinige, wo auch immer es durch deinen Heiligen Geist uns vor Augen steht. Danke, dass du es tun willst. Und danke, dass du deine Leute in eine neue Lebenswirklichkeit hineinstellst. Das tust du. Und die ist so einzigartig, die ist so eindeutig und so praktisch, dass jeder von uns jeden Tag in den Feldern mit dir, Jesus, Erfahrungen machen kann. Bitte, lass uns lieben wie du, dienen wie du, leiden für dich, leben in dir, bekennen zu dir. Nimm uns mit in diesen Raum. Amen.